Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Glanzpunkt der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz. Und Livestream www.voinews.id/German hören. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi weiter den Export von landwirtschaftlichen Produkten über 17 Häfen und Flughäfen ein. AIIB finanziert PLN-Projekte wegen erhöhter Stromverbrauchs in Indonesien. Industrieministerium ermutigt die Spieleindustrie auf globaler Ebene zu kämpfen. Inmitten des Versorgungsengpasses sichert sich Indonesien 185 Millionen Impfstoffdosen. Die Agrarexporte aus Ostjava im Wert von 1,3 Billionen Rupiah. Indonesische Athleten nehmen an den Paralympischen Spielen 2020 in Tokio teil. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat gleichzeitig den Export von landwirtschaftlichen Produkten über 17 Flughäfen und Seehäfen eingeweiht, um Indonesiens Agrarrohstoffexporte zu stärken und die Wiederbelebung der Volkswirtschaft inmitten der Pandemie zu markieren. Präsident Jokowi sagte am Samstag, dem 15. August, über eine Videokonferenzverbindung im Präsidentenpalast von Bogor, dass der Agrarsektor ein Sektor ist, der den Auswirkungen der Pandemie standhalten kann. Er erklärte, dass die Agrarexporte im Jahr 2020, wie vom Landwirtschaftsminister mitgeteilt, 451,8 Billionen Rupiah erreichten. Ein Anstieg von 15,79% gegenüber 2019 von rund 390,16 Billionen Rupiah. Im ersten Halbjahr 2021 von Januar bis Juni 2021 erreichten die Exporte von Agrarprodukten 282,86 Billionen Rupiah, ein Anstieg von 14,05% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020, der 2,05 Billionen Rupiah betrug. Der Anstieg der Exporte von Agrarrohstoffen wird sich laut Präsident auch auf die Verbesserung des Wohlergehens der Landwirte auswirken. Die Stromnachfrage ist einer der treibenden Faktoren für das Wirtschaftswachstum Indonesiens, sodass die Finanzierung von Stromquellen ein wichtiger Punkt ist. Wie der Senior Privatsektor Operationsspezialist der Asiatischen Infrastruktur Investitionsbank oder AIIB, Cwei Liao in Jakarta mitteilte, hat die AIIB, dem staatseigenen Stromerzeuger PT Perusahaan Listrik Negara oder PLN, seit Anfang dieses Jahres einem Darlehen in Höhe von 310 Millionen US-Dollar für ein Projekt zur Stärkung der Stromverteilung in Java und Bali zugestimmt. Dieses Darlehen wird im Einklang mit dem Ziel der indonesischen Regierung vergeben, um 100% der Elektrizitätsversorgung in Ostjava zu erreichen. In dem die Insel in der Nähe von Madura und Bali durch Stromzugang versorgt werden. Das Industrieministerium fördert weiterhin die Entwicklung der High-Mission-Spieler-Industrie, um auf der globalen Bühne wettbewerbsfähiger zu werden. Dieser strategische Schritt muss von einem guten industriellen Ökosystem durch die Stärkung der Wertschöpfungskette und die Optimierung des vorhandenen Potenzials getragen werden. Der Generaldirektor der Industrie von Metall, Maschinen, Transportmittel und Elektronik oder Ilmate des Industrieministeriums, Taufik Bawazir, sagte in Jakarta, dass seine Partei versucht habe, die Wertschöpfungskette in der Inhaltsindustrie zu stärken, da sie mehrere unterstützende Sektoren umfasst, darunter Comic, Animations, Film, Spiele, Musik und Spielzeugindustrie. Das Industrieministerium koordiniert sich auch proaktiv mit den zuständigen Ministerien, den staatseigenen Unternehmen oder BUMN und dem Privatsektor. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, die indonesische Regierung habe sich 185 Millionen Impfstoffdosen gesichert und erhalten. Sowohl in Form von Fertigimpfstoffen als auch in Form von Bulkimpfstoffen. Retno Marsudi sagte am Samstag, dem 14. August, auf dem 6. Kongress des globalen indonesischen Diaspora-Netzwerks, dass es in der aktuellen Situation knapper Impfstofflieferungen nicht einfach sei, um die Impfstoffversorgung sicherzustellen. Die indonesische Regierung arbeitet weiterhin daran, um die Dosen für Indonesien zu sichern, damit es wirklich den Bedürfnissen der Gemeinschaft entspricht. Natürlich arbeitet die indonesische Diplomatie Tag und Nacht daran, dem indonesischen Volk über bilaterale und multilaterale Kanäle die Impfstoffe zu verschaffen. Bei dieser Gelegenheit erklärte Außenministerin Marsudi, dass die indonesische Regierung die Impfung weiter beschleunigt und die Mobilität der Gemeinden einschränkt, um die COVID-19-Pandemie im Land zu bewältigen. In Bezug auf die Beschleunigung der Impfung sagte Außenministerin Marsudi, dass Indonesien bisher mehr als 80 Millionen Impfstoffdosen injiziert hat, was einer Impfung von 28,6% der Gesamtbevölkerung in Indonesien entspricht. Die Provinz Ossiava exportiert die Agrarrohstoffe im Wert von 1,3 Billionen Rupiah über das Containerterminal im Hafen Tanjung Perak in Surabaya. Die Gouverneurin von Ossiava, Hovifah Indar Parawansa, betonte am Samstag, dem 14. August, in Surabaya bei der Veranstaltung Merdeka Ekspor, dass Ossiava 1,3 Billionen Rupiah zu den Exporten in eine Reihe von Ländern beigetragen habe. Dies bedeutet, dass die COVID-19-Pandemie den Geist der Exportleistung Ossiavas nicht gedämpft hat. Erklärte, dass es von den Gesamtexporten Ossiavas mehrere Untersektoren gab, darunter den Gartenbau bis zu 3,2 Millionen Kilogramm mit einem Nominalwert von 133,135 Milliarden Rupiah, Plantagen bis zu 49,5 Millionen Kilogramm mit einem Nominalwert von 820.549 Milliarden Rupiah. Fisch bis zu 3,03 Millionen Kilogramm mit einem Nominalwert von 144.154 Milliarden Rupiah. Hovifah betonte, dass diese Veranstaltung dem Geist der Provinzregierung von Ossiava entspreche. Weiterhin die Beschleunigung zunehmender Außenhandelstransaktionen sowie die Erhöhung der Defiziten durch Exporte zu fördern, um die lokale Handelsbilanz auszugleichen. Der indonesische Jugend- und Sportminister Zainuddin Amali bestätigte unendlich das indonesische Kontingent, das am Samstag, dem 14. August, an den virtuellen Paralympischen Spielen in Tokio 2020 teilnehmen wird. Zainuddin weist darauf hin, dass es beim Sport keinen Unterschied gibt und die Einschränkungen kein Hindernis für die Leistung sind. Insgesamt 23 Athleten aus 7 Sportarten werden Indonesien bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2020 vertreten, die vom 24. August bis 5. September 2021 stattfindet. Der Minister für Jugend und Sport hofft, dass alle ausgewählten Athleten die besten Leistungen erbringen können, um die Nation stolz zu machen. Es wird angenommen, dass die indonesischen Athleten mit allen Vorbereitungen die maximal getroffen wurden. Das Ziel bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2020 dieses Mal erreicht haben. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 24 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia veranstaltete erneut ein Quiz, das VOI Internationales Quiz 2021. Gewinnen Sie attraktive Preise und Trostpreise von Voice of Indonesia. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.voinews.id und www.voinews.id/German. Ich hoffe, Sie haben Glück.
Liebe Zuhörer, der Fokus der Woche behandelt heute das Thema Regierung veröffentlicht ein unabhängiges Studienprogramm für Solarstrom, gelesen von Sri Unen. Das Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie und das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen, ESDM, haben gemeinsam das Bewegungsprogramm der Solarenergie-Initiative Guerilla ins Leben gerufen. Dieses Programm zielt darauf ab, sich auf Studenten als Aktivisten für saubere Energie durch Trainings und Verteilung von Erfahrungen vorzubereiten. Guerilla ist eine der unabhängigen Studienaktivitäten des Merdeka Campus, die Aktivisten für saubere Energie mit der Intelligenz für Innovationen hervorbringt. Dies erklärte der Minister für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie, Nadiem Makarim, bei der Veröffentlichung des Guerilla-Programms am Freitag online. Nadiem sagte dazu weiter, während eines Semesters werden die Guerilla-Teilnehmer unabhängig und mit Mentoren lernen, um das Solarkraftwerk PLTS als innovative Lösung für saubere Energie zu entwickeln. Das Programm richtet sich an Studenten der Naturwissenschaften, die 10 bis 20 Credits in einem Semester erwerben möchten. Dazu werden sie an einem dreimonatigen Kurs und an dreimonatigen Projekten auf Teambasis teilnehmen. Sie werden später von mehr als 15 professionellen Dozenten und mehr als 20 Mentoren begleitet. Bei der gleichen Gelegenheit brachte der Minister für Energie und Mineralvorkommen ESDM Arifin Tasrif seinen Optimismus zum Ausdruck, dass die Nutzung von Dach-Solarkraftwerken PLTS mit der aktiven Rolle aller Parteien, einschließlich der Studenten und der jungen Generation, durch das Bewegungsprogramm der Solarenergie-Initiative Guerilla beschleunigen kann. Die Regierung hofft, dass die Kompetenz der Studenten im Bereich erneuerbarer Energien durch dieses Programm erweitert werden könnte, sodass dies die Entwicklung neuer erneuerbarer Energien in Indonesien beschleunigen wird. Im Zufolge werde das Guerilla-Programm viele Aktivisten für saubere Energie aus der jungen Generation hervorbringen. Dies wird die Nutzung von Dachsolar beschleunigen und die Erreichung eines neuen erneuerbaren Energiemixes von 23% bis 2025 unterstützen. Das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen ESDM hat prognostiziert, dass Indonesien das Potenzial von etwa 230.000 Megawatt Energie aus Dach-Solarkraftwerken PLTS hat, aber die installierte Kapazität vom Dach-Solarstrom beträgt derzeit nur 31 Megawatt. Die Regierung vervollkommt nun die Regulierung von Dach-Solarkraftwerken, um das Interesse der Öffentlichkeit und der Industrie an der Nutzung des sauberen Stroms anzuziehen. Liebe Zuhörer, soweit der Fokus der Woche.
Voice of Indonesia.
Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 15. August 1947, die Unabhängigkeit von Indien. Die Unabhängigkeit von Indien wird jedes Jahr am 15. August gefeiert und ist ein nationaler Feiertag in Indien, um die Unabhängigkeit aus Großbritannien zu gedenken. An diesem Tag erließ britisches Parlament das Gesetz über die Unabhängigkeit von Indien, um die legislative Souveränität an der indischen Konstituante zu übergeben. Der Unabhängigkeitstag wird in ganzen Orten Indien mit der Zeremonie, einschließlich Divanahisen, Parade und Kulturveranstaltungen durchgeführt. Dieser Tag ist der nationale Feiertag von Indien. Wir kommen nun zum Ereignis am 15. August 1962, an dem die New York Vereinbarung unterzeichnet wurde. Die New York Vereinbarung ist ein Abkommen, das von Vereinigten Staaten im Jahr 1962 initiiert wurde, um die Machtübergabe auf West-Papua von Niederlanden zu Indonesien auszuführen. Dieses Abkommen wurde mit dem Hintergrund von der indonesischen Bemühung durchgeführt, um die Westregion von Papua aus Niederlanden zu erobern. Die Anerkennung der indonesischen Souveränität von Niederlanden wurde bei der Runden Tischkonferenz in Den Haag erwähnt, dass der Fall von West-Papua auf einem Jahr seit der Ausführung von der Runden Tischkonferenz aufgelöst wurde. Aber bis zum 1961 wurde es nicht gelöst. Vereinigte Staaten, die besorgt waren, wenn Sowjetunion mehr stärker wurde, West-Papua zu intervenieren, mahnte Niederlande, um eine Verhandlung mit Indonesien auszuführen. Indonesische Vertreter, geleitet von Adam Malik, Niederlande von Dr. Van Rijen, beteiligten sich dieser Konferenz, und sie wurde von Vereinigten Staaten von E. Banker vermittelt. am 15. August 1962 wurde das Ergebnis von der New York Vereinbarung erhalten, das von der Übergabe von der Western Region Papua von Niederlanden durch United Nations Temporary Executive Authority oder UNTEA bestand. Wir beenden unser heutiges Programm mit dem Ereignis am 15. August 2005, an dem das Friedensabkommen Aceh in Helsinki, Finnland unterzeichnet wurde. Das Friedensabkommen Aceh ist eine Vereinbarung, die den Konflikt in der Sonderregion Aceh Provinz zu beenden. Dieser Konflikt begann im Jahr 1975, als Hasan Tiro die unbefriedigende Bewegung an der damaligen indonesischen Regierung durchführte. Es oder Aceh war zu einem Militäroperationsort von der Regierung geworden, um den Konflikt in Aceh zu enden. Abu Wagen des größten Erdbebens mit Tsunami im Dezember 2004 machte die Aceh Bewegungspartei und damalige Regierung eine Verhandlung, um den mehr als 25 Jahre alten Konflikt zu lösen. Am 27. Februar 2005 begannen die Aceh Bewegungspartei und indonesische Regierung die Verhandlungsphase in Vantaa, Finnland. Endlich wurde am 15. August 2005 die Unterzeichnung des Friedensabkommens abgehalten. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Melihat dia di depanku,
right.
Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Sini di dalam daraku, ada getar luput aku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Sempatku memuji dalam hatiku. Jangan dikir aku kan mencinta. Ku hanya kagumi, hanya memuji.
From the top, yeah.
Di sini, di dalam dadaku, ada getar luput aku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Voice of Indonesia.
Zizin noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema die Geschichte des modernen, gekrönten indonesischen Gewichtheber wird in einem Kurzfilm erzählt, gelesen von Dora. Die Lebensgeschichte und Karriereweg des indonesischen Gewichthebers Eko Yuli Irawan wird jetzt in einem Kurzfilm mit dem Titel Eko Yuli Irawan, The Movie Erzählt. Eko Yuli lud Zoban auf seinem persönlichen Instagram einen Hinweis zusammen mit einem Ausschnitt des Kurzfilms hoch. Gleichzeitig gab an, hoffe, dass seine Geschichte und sein Kampf eine Inspiration für alle sein könne. Der Film von einem Sportbekleidungshersteller finanziert beginnt mit der Geschichte des kleinen Eko, der in Lampung, Sumatra, Chicken hütete, als plötzlich auf ein Gewichtheber Fitnessstudio trifft und vom Clubtrainer ein Trainingsangebot erhält. Eko ist der Sohn eines Rikafahrers namens Saman und seine Mutter Wastia arbeitet als Gemüsehandlerin. In dem Kurzfilm mit einer Dauer von 10,25 Minuten wird auch erzählt, dass Eko entschlossen war, als Gewichtheber das Leben seiner Eltern zu verbessern. Eko schloss sich dem Verein die Rot-Weißen an und vertrat sie bei verschiedenen internationalen Meisterschaften, darunter auch bei den Olympischen Spielen. Über Jahre hinweg hielt Eko an seinem Traum fest und verließ schließlich seine Heimatstadt, um sie besser für die Teilnahme an den Olympischen Spielen vorbereiten zu können. Schließlich nahm Eko Yuli Irawan 2008 an der Olympiade in Peking 2008 teil, von wo mit einer Bronzemedaille nach Hause kam. 2012 erzielte der 33-jährige Athlet Eko Yulianto Irawan erneut eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in London und Silber bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio und 2020 in Tokio. Mit dieser über Jahre hinweg aufrecht gehaltenen Leistung bei Olympischen Spielen strip Eko Yulianto Irawan als indonesischer Athlet Sportgeschichte. Das war unser Indonesien.
Masih bersamanya terlihat dirinya tak menghargaimu Adinda. Kau berikan cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam mimpi-mimpi? Berikan
biarkanlah selalu aku dalam anganmu. Ku bawakan canda untuk mengisi hari-harimu. Ku lebih baik darinya, andai kau milikku. Kan ku berikan cintaku, semua satu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbrief EKH. In diesem Programm möchten wir die E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute Sonntag, den 15. August 2021, bin ich Indah Sahania am Mikrofon und wird Sie in diesem Programm begleiten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Wie war Ihr Leben während der Pandemie? Die indonesische Regierung setzt die Notfallbeschränkungen der Gemeinschaftsaktivitäten oder PPKM bis 16. August 2021 wieder in Kraft. Wir beginnen mit dem E-Mail von Herrn Bernd Seiser aus Ottenau. Hallo Herr Seiser, wie geht es Ihnen? Was machen Sie am Wochenende? Herr Seiser schrieb am 9. August 2021 ein E-Mail für uns. Danke Herr Seiser. Er schrieb auch den Empfangsbericht unserer Sendung vom 8. August 2021. Herr Seiser hat unsere deutschsprachige Sendung über Dual Internet Radio zugehört. Zuvor am 8. August sendete Herr Bernd Seiser über E-Mail einen Glückwunsch zum Geburtstag an Frau Puji Astuti. Danke Herr Seiser, es ist sehr nett von Ihnen. Wir bekommen auch ein E-Mail von Herrn Dieter Leupold aus Leipzig. Am 12. August. Herr Leupold, in Bezug auf Ihre Frage über den Wehrdienst, hier ist unsere Antwort. In Indonesien gibt es bis jetzt keine Wehrpflicht. Die Staatsverteidigung ist die Pflicht aller indonesischen Bürger. Aber um dieser Verpflichtung nachzukommen, müssen wir keine Soldaten sein. In Indonesien ist Soldat ein Beruf und eine Karriere, die bis zur Pensionierung dauert. In der Regel bis zum Alter von 58 Jahren. Die indonesische National Army oder TNI hat die Aufgabe, die Souveränität und Sicherheit des indonesischen Territoriums vor Bedrohungen von außen zu wahren. Inzwischen ist die Polizei für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Inland zuständig. Hoffentlich freuen Sie sich auf unsere Antwort. Liebe Zuhörer, wie immer während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Here is Das erste Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Kau berkelana, ke negara sepak bola, bukan Italia, bukan juga Argentina. Oh, oh, oh. Ditinggal cinta, buat aku tak berdaya. Bunda gulana,
Voice of Indonesia veranstaltete erneut ein Quiz, das VOI Internationales Quiz 2021. Gewinnen Sie attraktive Preise und Trostpreise von Voice of Indonesia. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.voinews.id und www.voinews.id/German. Ich hoffe, Sie haben Glück.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Volker Wilschrey in Dillingen oder Saar grüßen. Hallo Herr Wilschrey, wie geht es Ihnen? Herr Volker Wilschrey hat uns am 11. August ein E-Mail geschrieben. In seinem E-Mail schrieb Herr Wilschrey die Empfangsberichte unserer Sendung vom 4., 11., 18., 5 und 20. Juli 2021. Er hat unsere Sendung über www.voinews.de zugehört. Für Ihre Information, Herr Wilschrey, wir haben den Audioindex der einstündigen deutschen Sendung bis zum 10. August auf www.voinews.de hochgeladen. Danke, Herr Wilschrey, für Ihr E-Mail und Ihre Empfangsberichte. Nun grüßen wir Herrn Marvisin Stanislav aus Kurgan, Russland. Hallo, Herr Stanislav. Wie geht es Ihnen? Herr Stanislav hat am 13. August 2021 uns das E-Mail in Englisch geschrieben. In seinem Empfangsbericht steht es, dass Herr Stanislav am 12. August 2021 vom 18 Uhr bis 18.30 Uhr UTC unsere deutschsprachige Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz mit SINPO 45333 zugehört. Danke, Herr Marvicin Stanislav, für Ihr E-Mail und Ihren Empfangsbericht. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programmes spielen wir für Sie noch ein indonesisches Publik. Das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren.
Voice of Indonesia.
Obwohl Kinder von Eltern und Erziehern überwacht werden, gibt es immer noch Kindergewalt. Seit 2017 erreichte die Anzahl der Übergriffe mehr als 50 Fälle, darunter Entführungen, sexuelle Übergriffe sowie Kinderhandel. Angesichts dieser Fälle initiierte das Studententeam an der Universität Muhammadiyah Malang Osiafa und der UMM ein Tracking-Gerät namens TrackChild Kindertracking. Von diesem Gerät wird erwartet, dass es zu einer der Lösungen bei der Überwachung der Kinder diene. Der Teamführer Diki Marcelio Akbar erklärte, dass dieses Tracking-Gerät rechteckig geformt ist und an dem Kindergürtel eingesetzt wird. Dieses Gerät wird dann mit der Kindertracking-Applikation oder TrackChild verbunden, sodass Eltern und Standort ihres Kindes erkennen können. Auf diesem Gerät befinden sich zwei Knöpfe, nämlich ein grüner und gelber Knopf. Der grüne Knopf wird das Signal zeigen, dass Kinder sicher und schon zu Hause ist. Der gelbe Knopf zeigt an, dass Kinder in der Klemme sind. Er erklärte weiter, wenn Kinder keine Zeichen geben oder Tracker abgetrennt ist, gibt dieses Gerät das automatische Warnsignal an die Kindertracking-Applikation oder TrackShield weiter. Dieses Tracking-Gerät besitzt einen Magnet, der sehr nützlich bei der Einsetzung auf dem Kindergürtel ist. Dieses Gerät hat ebenso ein Navigationssystem, das präzise Informationen über den Kinderstandort zur Verfügung stellt. Dies ist auch mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, um eine andere Person zu blockieren, wenn sie auf das Gerät sowie verbundene Applikation zugreifen will. Mit einer nicht entfernbaren Batterie, einer Kapazität von 2000 mAh, kann dieses Gerät aufgeladen werden. Diki drückte seine Hoffnung aus, dass der Entwurf dieses Tracking-Gerät und die Kindertracking-Applikation die Kindergewalt minimieren, Zoe for Boygen Khan. Das Team, das aus Diki Marcelino Akbar, Revaldo Yuanda, Khalil Maharno, Rega Suharsyah Humaini, Zoe Atika Nur Azahra besteht, ist gelungen im FUN-Programm vom Studenten-Kreativitätsprogramm Karsa Cipta oder PKMKC bestanden zu haben. Sie haben die gesamte Innovation fertig entworfen und werden diese Technologie sofort implementieren. Das Team wird dann die Überprüfung mit dem aktuellen Zustand durchführen. Das war unser heutiges Programm des Unders von Voice of Indonesia.
Aku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Sini di dalam daraku ada getar luput aku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku.
Cinta ku hanya kagumi, hanya memuji.
From the top, yeah.
Di sini, di dalam dadaku ada getar luput aku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Gewinnen Sie attraktive Preise und Trostpreise von Voice of Indonesia. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.voinews.id und www.voinews.id/German. Ich hoffe, Sie haben Glück.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz un live stream www.voinews.id/jerman. Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Voice of Indonesia. Wir treffen uns wieder zum Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied von der Bandgruppe Mocha. Am letzten 15. Januar 2021 veröffentlichte Mocha eine Single mit dem Titel All the Way auf allen digitalen Musikplattformen. Das Lied mit der fröhlichen und japanischen Anime-Nuance kann uns Energie und Geist geben, um Tage im neuen Jahr zu verbringen. Das Lied All the Way selbst ist ein Lied, das von Mocha am Anfang der Pandemie komponiert wurde. Tama Pratama, der Bassis, begann den Prozess des Liederkomponierens zu Hause. Nachdem dieses Lied von Toma fertiggestellt wurde, fing Arina Epipania, die Vokalistin, an, Lyrik dieses Liedes All the Way zu verfassen, die über die Fröhlichkeit von jemandem in einer Beziehung mit seiner Geliebte erzählt. Das Lied, das mit der Lyrik komplett geschrieben wurde, Wirdanah Chusaman Mitriko Prayitno, der Gitaris und Indra Masad, der Schlagzeuger, wieder arrangiert. Liebe Zuhörer, wir spielen Ihnen nun das Lied All the Way von Mocha. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.